Auch wenn gerade hier eher durch die Lieder wahrscheinlich Weihnachts- und Adventsstimmung aufkommt, machen wir trotzdem im zweiten Buch Mose weiter und gehen also ins Alte Testament, machen unsere Predigtreihe weiter über den Exodus mit dem Übertitel Unter Gottes Führung. Und ich habe vor einiger Zeit meinen dreijährigen Neffen mal gefragt, beziehungsweise ich bin mit ihm über die Bibel ins Gespräch gekommen und habe ihn dann mal gefragt, was steht denn in der Bibel? Und dann hat er gesagt, eine Antwort ganz zum Stolz meiner Schwester, ich zitiere: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Also, ja, ich war schwer beeindruckt davon. Ganz klare 1 plus. Ich muss dann denken, vielleicht sollte ich sowas öfters auch in der Gemeinde mal die Kinder fragen oder so. Ja, also, ja, alle, die Eltern sind, können ihre Kinder darauf vorbereiten. Noch spannender wäre die Frage: Was ist denn das wichtigste Gebot in der Bibel? Das ist eine Frage, wo wir bei weitem nicht die Ersten wären, die diese Frage stellen würden, sondern sie hat schon mal jemand gestellt, in Matthäus 22, Vers 36, und zwar an Jesus. Und die Motive dieses Menschen waren nicht gerade die besten dabei, aber Jesus geht trotzdem darauf ein. Ich lese mal diese Verse, Matthäus 22, ab Vers 35 bis 40, da heißt es: Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also Jesus sagt im Wesentlichen: Konzentriert euch auf zwei Dinge oder fokussiert euch, beherzigt zwei Dinge. Und zwar erstens: Liebe Gott mit ungeteiltem Herzen. Räume die höchste Priorität ein, mit allem, was du bist und hast, sollst du ihn lieben. Mehr als alles andere, das ist das Erste. Und das Zweite: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also behandle andere, deinen Nächsten, mit der gleichen Liebe, mit der gleichen Achtsamkeit, der gleichen Fürsorge, wie du dich selbst behandelst. Ich könnte auch sagen, tritt anderen so gegenüber, wie du dir wünschst, dass sie dir gegenüber treten. Und dann sehen wir hier in Vers 40 diese Aussage: An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, wir haben in diesen zwei Aussagen eine wesentliche Zusammenfassung von dem, was absolut wichtig ist. Und ich würde sagen, wenn wir diese zwei Dinge vor Augen behalten und uns zu Herzen nehmen, dann sind wir auf dem besten Wege, immer weiter darin zu leben, was Gottes Ordnungen so ausmachen, die er gegeben hat. Ja, wenn das die Gesinnung unseres Herzens ist. Nun bilden nämlich diese zwei Kernsätze, also Gott lieben und Menschen lieben, bilden in Kurzform eigentlich die 10 Gebote ab. Und da sind wir ja gerade in unserer Predigtreihe im 2. Mose 20, über die 10 Gebote, letzte Woche der erste Teil, wo wir uns die ersten 4 Gebote angeschaut haben. Und die könnte man zusammenfassen in diesem: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist so der Kerngedanke der ersten 4 Gebote. Und heute kommen wir zur zweiten Hälfte, die Gebote 5 bis 10. Und die könnte man zusammenfassen mit diesen Worten: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und so ist unser Thema also heute Morgen die 10 Gebote, der zweite Teil. Und wir lesen zusammen im 2. Mose 20, die Verse 12 bis 21. 2. Mose 20, Vers 12 bis 21. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Wir wollen uns diesen Text heute in zwei Überpunkten anschauen. Und der erste Überpunkt, der umfasst diese Gebote. Das heißt, der wird deutlich länger, also der erste, ja. Und diese Gebote sind wie so eine Art Unterpunkte in diesem ersten Punkt dann. Also nicht wundern, der erste ist deutlich umfangreicher. Und ich habe ihn betitelt: 6 Gebote für ein gelingendes Miteinander. Und Vers 12 bis 17, die sprechen darum, darum geht es jetzt. Es ist sehr spannend, wenn man sich unser deutsches Grundgesetz mal anguckt, im Zusammenhang mit diesen 10 Geboten. Weil wir werden dabei sehr schnell feststellen, dass die Grundsätze dieser 10 Gebote eigentlich die Ausgangsbasis für unser Grundgesetz in Deutschland bilden. Allein das zeigt schon, unabhängig vom christlichen Glauben, dass diese Gebote eine große Sinnhaftigkeit haben. Und es ist ja auch so, ne? Damit eine Gesellschaft funktionieren kann, damit ein gelingendes Miteinander wirklich funktionieren kann, braucht es Ordnungen, braucht es Regeln, die für alle bindend sind. Zwar scheint der Gedanke verlockend immer wieder für uns, dass wir denken, also es wäre doch schön, wenn jeder einfach tun und machen könnte oder tun und lassen könnte, was er will. Und wir entwickeln uns auch in der Gesellschaft in manchen Themenfeldern zunehmend mehr dahin. Aber letztendlich braucht das Leben in Freiheit und in einer gesunden Selbstverantwortlichkeit einen guten und festgesetzten Rahmen. Und der muss sinnvoll sein. Und entscheidend für ein gutes Miteinander schlussendlich ist die Frage danach, wer legt denn den Rahmen fest und auf welchen Grundsätzen baut man auf? Für uns als Christen ist dabei klar, also es kann eigentlich nur das als Fundament dienen, was aus der Hand kommt, von dem der Menschen geschaffen hat, von Gott selbst, der das menschliche Leben gegeben hat und der das Herz des Menschen besser kennt als jeder von uns hier, und das ist Gott selbst. Und genau in diesem Licht wollen wir uns nun die folgenden Gebote näher anschauen und das tun in dem Wissen und in dem Vertrauen, dass Gottes Gebote und Ordnungen Leben bringen und wahre Gemeinschaft stiften. Wir können diese einzelnen Gebote uns heute nicht in Gänze anschauen, man kann da lange drüber nachdenken, aber wir wollen trotzdem sie heute kurz anreißen und ich lade euch ein, so eine Selbstreflexion auch vorzunehmen bei diesen Geboten, wo bin ich da betroffen, wo findet das Anwendung oder muss es Anwendung finden in meinem Leben. Und das will ich sagen, es geht nicht darum, dass wir durch die Einhaltung der Gebote versuchen, von Gott angenommen zu werden. Das geschieht allein durch Jesus Christus und wir kommen später auch nochmal darauf zu sprechen. Und trotzdem haben diese Gebote große Wichtigkeit für uns, weil durch das Befolgen und das Leben nach diesen Geboten ehren wir Gott und dadurch gelingt auch unser Miteinander. Wir gehen also selbst letztendlich mit einem großen Segen davon. Und eine Vorbemerkung will ich noch machen. Letzte Woche hat Jonathan uns mit hineingenommen in diese Gebote und er hat gesagt, dass abgesehen von diesem Sabbatgebot eigentlich alle der 10 Gebote im Neuen Testament irgendwie aufgegriffen werden und auch für uns als gültig erklärt werden. Und so sehen wir heute dann auch bei den einzelnen Geboten immer wieder Verbindungen zum Neuen Testament. Ich will da Bezüge schaffen. Es werden einige Bibelstellen sein. Ich hoffe, dass wir da aber gut mitkommen, auch wenn das eine Fülle wahrscheinlich heute Morgen ist. Also steigen wir ein mit dem ersten Gebot, beziehungsweise mit dem fünften, in Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. An dieser Stelle geht es um Ehre, um Wertschätzung, um Respekt gegenüber den eigenen Eltern. Und das ist ein Gebot, mit dem jeder Mensch mindestens zeitweise in seinem Leben irgendwie zu tun haben wird. Gott hat ja verschiedene Autoritätsstrukturen in der Welt eingesetzt und eine Autoritätsstruktur, mit der wir als allererstes und wahrscheinlich auch am allerintensivsten betraut werden, ist diese Autoritätsstruktur zwischen Eltern und Kindern. Und das ist eine Ordnung, die galt nicht nur damals, zu Zeiten vom zweiten Buch Mose. Wir finden sie auch nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament und sie gilt für uns bis heute. Und so heißt es in Epheser 6, Vers 1 bis 4, das, was mein Neffe sehr gut verinnerlicht hat. Epheser 6, Vers 1 bis 4, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Vater und Mutter haben von Gott die unvergleichlich wichtige Aufgabe anvertraut bekommen, ihre Kinder zu erziehen, ihnen Orientierung zu geben, sie in das Leben und in eine Welt einzuführen, das von Sünde geprägt und durchdrungen ist. Gewissermaßen die Kinder vorzubereiten auf das, was kommt. Sie sollen sie erziehen für den Herrn oder wie es dem Herrn gefällt. So heißt es hier in diesem Vers 4. Und hier ist die Rede von Vätern, aber natürlich gilt das auch für Mütter. Das sehen wir an anderen Stellen in der Bibel sehr deutlich. Die Erziehung ist nicht nur den Vätern vorbehalten. Und nun sitzen heute Morgen viele von uns, wenn ich mich so umschaue hier in dieser Runde, viele von uns hier, die wahrscheinlich inzwischen irgendwie in dieser Doppelfunktion sogar sind oder auf dem Weg vielleicht dahin, nämlich, dass man selbst Kinder hat und dass man selbst Kind ist. Und dieses Gebot hier im 2. Mose 20, das ist viel mehr für diese Position des Kindseins gerichtet als des Elternseins an dieser Stelle. Und natürlich ist es so, dass dieses Gebot die vermeintlich größte Relevanz hat, wenn ein Kind noch klein ist, wo diese Redewendung gilt, kennen wir alle, solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, wird gemacht, was ich sage. Ja, also da ist ganz klar, glaube ich, dass das von Bedeutung ist. Ich erinnere mich auch daran, dass wir in der Jugend vor einiger Zeit dieses Thema mal hatten. Und das war auch spannend, weil das ist natürlich ein Thema, was jetzt bei Jugendlichen auch nicht immer so nur die Jubelschreie auslöst. Und man muss auch sagen, in der Jugendzeit sind Eltern nicht immer die coolsten. So, das wissen vielleicht einige von euch auch. Aber trotzdem gilt dieses Gebot. Und es gilt auch, wenn wir schon erwachsen sind und wenn wir nicht mehr zu Hause wohnen und wenn wir selbst vielleicht Eltern sind und wenn unsere Eltern schon gealtert sind, auch dann hat dieses Gebot immer noch eine gewisse Relevanz. Dieses Ehren oder diesen Respekt oder diese Wertschätzung von Vater und Mutter, das muss sich nicht zwingend nur darin ausdrücken, dass ein kleines Kind seinen Eltern gegenüber gehorsam ist, sondern zum Beispiel auch später darin, dass man sich kümmert und versorgt, wenn Eltern älter geworden sind. Und gerade das war ja in der damaligen Zeit von großer Bedeutung. Es gab diese staatliche Altersvorsorge, Pflegeheime, Versicherungsmodelle und so weiter. Das war nicht das gängige Modell, was die damals hatten. Das kennen wir heute so. Das heißt, Pflege und Versorgung für die ältere Generation war der jüngeren Generation anvertraut. Die Jungen versorgten die Alten. Und das mag heute vielleicht ein bisschen anders aussehen in der Ausgestaltung. Und trotzdem tragen wir auch als Kinder Verantwortung dafür, dass es unseren Familienangehörigen, auch unseren Eltern wohlergeht. Und das macht das Neue Testament deutlich, zum Beispiel in 1. Timotheus 5, Vers 3, fortfolgende. Wir hatten das mal in der Predigt über die Witwen. Ein weiterer Aspekt dieses Ehrens wäre auch Dankbarkeit, die Ausdruck finden soll. Wenn wir so drüber nachdenken, waren unsere Eltern es ja, die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit die stärkste Fürsorge für uns getragen haben. Die am meisten Zeit, am meisten Geld, am meisten Kraft, am meisten Mühe in uns investiert haben. Und wenn sie gottesfürchtige Eltern waren, sind es auch die Menschen gewesen, die am meisten für uns gebetet haben und die uns versucht haben, so gut es geht, ein Fundament von Gottes Wort her in unser Leben zu legen. Man könnte also sagen, unsere Eltern sind unsere größten Investoren gewesen. Und egal, ob wir Kinder sind oder ob wir erwachsen sind, ich glaube, das gerät sehr schnell in Vergessenheit. Und es wird auch so sein, dass unsere Eltern manches, vieles, wie auch immer, nicht richtig gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz gilt unser Dank und unsere Ehre trotzdem unseren Eltern. Ja, sie haben das verdient. Vielleicht kann gerade diese Betrachtung von diesem Vers hier uns dazu veranlassen, dass wir in den nächsten Tagen mal überlegen, wie kann ich meinen Dank ganz bewusst auch meinen Eltern zum Ausdruck bringen, dieses Ehren ganz praktisch werden lassen. Nun war mit diesem Eltern-Ehren oder auch Nicht-Ehren waren Konsequenzen verbunden. Und zwar in beide Richtungen. Also einerseits, was war denn, wenn ein Kind seine Eltern nicht geehrt hat, wenn es sie nicht respektvoll behandelt hat? Da lesen wir, ein Kapitel später, im 2. Mose 21, Vers 15 und 17, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Und Vers 17, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muss getötet werden. Und wir sehen an dieser Stelle einmal mehr, dass die Gebote von Gott nicht als ganz gut gemeinte Empfehlungen zu sehen sind, vor allem damals nicht, sondern dass er das absolut ernst meinte. Also für Gebotsübertritt gab es Todesstrafe damals. Und das ist nicht nur bei diesem Gebot so, sondern es ist auch bei den anderen Geboten teilweise zumindest so. Es hatte also verheerende negative Konsequenzen, wenn du dieses Gebot einfach übergangen hast. Und auf der anderen Seite ist es bei diesem Gebot auch so, dass es das erste Gebot ist, was eine Verheißung in sich birgt, wenn Kinder das befolgen. Nämlich, wie es hier heißt, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Und das war natürlich damals bezogen auf das Volk Israel und das Land Kanaan, wo sie dann später hinkommen sollten. Aber interessanterweise greift Paulus diese Verheißung und diesen Gedanken der Verheißung auch im Neuen Testament ja auf. Wir hatten das eben schon in Epheser 6, Vers 3, wo es ja auch hieß, damit es dir wohlgeht und du lange lebst auf der Erde. Und Paulus fügt noch was aus 5. Mose 5, Vers 16 dazu, wo die 10 Gebote wiederholt werden, nämlich dieses, damit es dir wohlgeht. Und jetzt sollten wir vorsichtig sein, in einem Rückschlussverfahren davon auszugehen, also wenn ein Mensch nicht lange lebt, dann ist das bestimmt, weil er seinen Eltern gegenüber nicht gehorsam war. Ja, also das wäre eine falsche Denkweise, ein falscher Rückschluss. Aber was Paulus auch im Neuen Testament zum Ausdruck bringen will, ist, auf dem Gehorsam und dem Respekt gegenüber den Eltern liegt der Segen Gottes. Wie auch immer sehr sich dann auswirken wird, genau. Und das wollen wir uns aber zu Herzen nehmen. Und wie alt auch immer wir sind, welche Lebensphase wir durchlaufen, wo wir uns gerade befinden, nehmen wir doch diesen Vers und dieses Gebot als Anlass, auch um über das Verhältnis zu unseren eigenen Eltern mal nachzudenken. Zu überlegen, inwieweit ist da Zerrüttung und Streit, muss vielleicht Versöhnung her. Nicht selten ist das ja in Familien so, dass gerade in diesem engsten Familienkreis und gerade Eltern-Kinder-Beziehungen so oft zerstritten sind. Denken wir also darüber nach. Wir gehen einen Schritt weiter zum sechsten Gebot. Und das sechste Gebot ist Vers 13, du sollst nicht töten. Könnt ihr auch übersetzen mit nicht ermorden oder totschlagen oder erschlagen. Und es geht an dieser Stelle um ein absichtliches Ermorden von jemand. Absichtliches Ermorden eines Menschen. Und wiederum lesen wir ein Kapitel später, 2. Mose 21, Vers 12 bis 14. Übrigens Kapitel 21 bis 24 ist so eine Ausführung von diesen 10 Geboten im Prinzip. Da wird das angewendet. Und so lesen wir dann 2. Mose 21, Vers 12 bis 14. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen, dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Doch wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt. Hier ist also eine klare Unterscheidung vorgesehen zwischen vorsätzlichem Mord und der Situation, dass jemand unabsichtlich irgendwie jemand anders umgebracht hat. Ja? Also moderne Formen davon heute könnten ja sein, dass man in einen Autounfall verwickelt ist und da kommt jemand ums Leben oder ein Arbeitsunfall oder sonstiges. Und für den Fall, dass das unabsichtlich geschehen ist von jemand, hat Gott Sorge getragen, hat Orte der Zuflucht gegeben. Wir lesen dann in 4. Mose 35, Vers 11 bis 14 zum Beispiel von 6 Zufluchtstätten, die Gott gegeben hat für Menschen, die jemand aus Versehen getötet haben. Auf der anderen Seite war aber auch klar, dass jeder, der mutwilliger Mörder gewesen ist, selbst die Todesstrafe bekommen sollte. Dieses Gebot, du sollst nicht töten, das war nichts, was für Verteidigungszwecke zu sehen war oder auch wenn es um den eigenen Schutz oder den Schutz des eigenen Lebens ging. Denken wir zum Beispiel an diesen Krieg gegen Amalek in 2. Mose 17, den wir hatten. Ja, also darauf kann man das nicht beziehen. Aber grundsätzlich wird durch dieses Gebot einmal mehr deutlich, dass das menschliche Leben in Gottes Augen unglaublich kostbar ist. Der Mensch bleibt ja auch nach dem Sündenfall immer noch das Ebenbild Gottes, auch wenn diese Ebenbildlichkeit durch die Sünde gestört ist und in Mitleidenschaft gezogen ist. Das heißt, Gott verfügt über unser Leben und er verfügt über das Leben anderer. Und genau aus diesem Grund ist auch nur er berechtigt, das Leben seiner Menschen zu nehmen, zu beenden. Und dementsprechend ist in diesem Gebot nicht nur inbegriffen, dass ich nicht berechtigt bin, jemand anders zu töten, sondern dass ich auch nicht berechtigt bin, mich selbst zu töten. Also auch Selbstmord wäre eine Missachtung dieses Gebotes. Und darunter fällt auch das ganze Thema der Abtreibung, wo wir heute mit Sicherheit so einen Massenmord im Verborgenen haben. Ich habe nochmal nachgeschaut, im Jahr 2020 waren es in Deutschland etwa 100.000 Abtreibungen, die da stattgefunden haben. Und die Legalisierung von dem Ganzen, die schreitet immer weiter voran und bekommt immer größere Auswirkungen. Also da sind wir mitten in diesem Thema. Aber wir können uns weiter fragen, wo fängt denn das Töten eigentlich an? Erst in der Handlung oder vielleicht schon früher? Und Jesus gibt uns Antwort darauf, weil er greift dieses Gebot im Neuen Testament auf, in den sogenannten Antithesen, in Matthäus 5. In Matthäus 5, Vers 21 und 22 sagt er Folgendes. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raca, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wir sehen in diesen klaren Worten, wie Jesus das zuspitzt und deutlich macht, Mord fängt eigentlich schon in unseren Gedanken an. Er redet hier vom Zürnen zunächst mal. Ja? Und Zürnen ist ja etwas, was erstmal auch in unserem Inneren stattfinden kann, ohne dass das irgendjemand merkt. Und es kann dann gut sein, dass dieser Zorn auch irgendwie herausbricht. Und zum Beispiel kann das auch so aussehen, dass das in Form von Beschimpfungen oder von verbaler Verachtung stattfindet. Davon ist ja hier die Rede. Dieser Begriff Raka war ein Ausdruck der Verachtung, bedeutet so viel wie Dummkopf oder Hohlkopf. Duna war ebenfalls so ein verachtender Ausdruck, bedeutet so viel wie Verrückter oder sogar Gottloser. Ich glaube, wir kennen das aus unserem eigenen Leben, wenn wir so darüber nachdenken, ja, dass wir uns denken, also der oder dem würde ich am liebsten den Hals umdrehen. Den würde ich am liebsten gegen die Wand klatschen. Es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn diese Person nicht mehr da wäre. Und wir kennen vielleicht auch den Moment, wo dieser Zorn, der irgendwie auch damit verbunden ist, dann herausbricht und wir Dinge sagen, wo wir andere mit unseren Worten verbal töten. Wo wir sie zutiefst verletzen, wo wir so Momente der Verachtung haben, wo wir das zum Ausdruck bringen. Das heißt, in Anbetracht von dem, was Jesus hier sagt, haben wir mit diesem Gebot, du sollst nicht töten, vermutlich viel mehr zu tun, als wir das im ersten Moment denken. Und es gilt sich zu fragen, wie ist das denn in meinen Gedanken eigentlich? Wie steht es denn da um Mord und Totschlag in meinem Gedankenleben? Und wie sieht es vielleicht aus mit dem Thema Zorn? Und wo habe ich verbale Schwerstverbrechen auf dem Kerbholz, die ich mir ankreiden lassen muss, die ich eigentlich in Ordnung bringen muss? Vielleicht vor Gott, vielleicht auch vor Menschen. Gehen wir weiter zum siebten Gebot. Das siebte Gebot heißt, Vers 14, du sollst nicht Ehe brechen. Und wir hatten eben schon im fünften Gebot dieses familiäre Zusammensein von Eltern und Kindern. Und nun geht es um ein noch engeres Verhältnis, nämlich den Schutz der Ehe. Und die Ehe ist zwischen Mann und Frau in Gottes Augen absolut heilig zu halten. Malachi 2, Vers 16 sagt Gott ganz klar, ich hasse Scheidung. Ja, in genau diesen Worten. Und Hebräer 13, Vers 4, also im Neuen Testament, heißt es, die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Es gibt keine vergleichbar enge menschliche Beziehung in dieser Welt wie die Ehe. Weil nur über Mann und Frau heißt es, dass die beiden ein Fleisch werden. Und umso mehr muss diese enge und kostbare Beziehung geschützt werden und in Ehren gehalten werden. Können wir uns fragen, wie kann man das tun? Ich würde sagen, im Wesentlichen tut man das als Ehepaar, indem zwei Menschen sorgsam und bedacht darauf sind und indem sie da rein investieren. Und das eine ist aktiv und das andere ist passiv, wie man da rein investiert. Zunächst mal aktiv, das geschieht dadurch, dass man diese Ehebeziehung pflegt, die man hat. Dass man sich Zeit füreinander nimmt, dass man sich einander mitteilt, dass man darauf bedacht ist, wie es dem anderen geht, was er braucht, dass man eine gemeinsame Sexualität lebt und sie genießt, dass man geistliches Leben zusammen lebt und pflegt, ja, gemeinsam Bibel liest, gemeinsam betet, gemeinsam geistlichen Austausch hat. Das ist was, was man ganz aktiv tun kann. Und wenn wir mal andersrum denken, ist es so, vielleicht auch bei Ehebrüchen, die wir kennen, dass in den allermeisten Fällen, wo ein Ehebruch stattgefunden hat, dem vorausgegangen ist, dass die eigene Ehe geistig, körperlich und geistlich vernachlässigt wurde und verwahrlost ist. Das heißt, die Ehe ist nicht in Ehren gehalten worden, sondern verwahrlost, und das bildet den Boden für Unzucht und Ehebruch eigentlich dann. Das ist also die eine aktive Seite, die Pflege der eigenen Ehebeziehung, die so wichtig ist. Auf der anderen Seite ist Passivität gefragt. Und zwar Passivität, ob egal Mann oder Frau, gegenüber anderen Männern und Frauen. Man sagt das ja so, mit der Entscheidung für deinen Ehepartner entscheidest du dich auch gegen viele Tausende, Millionen vielleicht sogar, andere potenzielle Ehepartner. Das heißt, weder deine Augen noch deine Gedanken noch deine Überlegungen in Bezug auf andere potenzielle Partner sind irgendwie zielführend oder hilfreich, sondern alles andere als das, sie sind zerstörerisch. Die Versuchung in diesem Bereich ist riesengroß, weil Ehebruch in unserer Gesellschaft längst kein Tabuthema mehr ist, sondern viel mehr zur Normalität wird. Also mit der Arbeitskollegin, dem Nachbarn, der Internetbekanntschaft oder mit wem auch immer fremd zu gehen, eine kleine Affäre zu haben, das ist heute nicht mehr eine Seltenheit in dieser Welt, sondern das ist zunehmend mehr Normalität. Und die Ehe wird definitiv allerspätestens dann gebrochen, wenn man entweder in eine andere Ehe einbricht oder wenn einer der beiden Ehepartner aus der eigenen Ehe ausbricht, und zwar indem er mit jemand anders schläft. Aber auch hier gilt der Ehebruch, der beginnt eigentlich schon viel früher. Und genau da sollte unsere Achtsamkeit liegen. Und wiederum sagt Jesus, nochmal in diesen Antithesen, Matthäus 5, Vers 27 und 28, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das heißt, auch Ehebruch beginnt, genau wie Mord, schon viel früher. In Gedanken, im Begehren, im Herzen. Dort, wo es keiner sieht erstmal, wo sich aber dann das Wurzelwerk aufbaut, damit das am Ende zur Tat kommt. Nun ist das hier in Matthäus 5, was Jesus sagt, mit Blick auf Männer geschrieben. Und gerade wir Männer sind besonders herausgefordert, unseren Augen nicht freien Lauf zu lassen. Ich kann es ja so sagen, ne? Für den ersten Blick können wir erstmal nichts, aber ob wir einen zweiten Blick wagen und ob wir Kopfkino angehen lassen und so weiter, da sind wir sehr stark verantwortlich für. Und auch der ganze Bereich von Pornografie und Selbstbefriedigung fällt mit hier drunter, weil es ein gedanklicher Ehebruch ist. Aber auch die Frauen sind nicht ausgeschlossen, achtsam zu sein darin, nicht gedanklichen Ehebruch zu begehen. Auch wenn sich das anders auswirken kann, ja, auch wenn die äußerliche Begehrlichkeit vielleicht nicht die Triebfeder ist, da ist vielleicht vielmehr der Mann, der die Aufmerksamkeit bringt, die ich mir von meinem eigenen Mann eigentlich wünsche. Oder da ist ein Mann, der ist so einfühlsam, so zuvorkommend, so werbend. Ja, und das ist das, was ich mir wünsche. Ich lasse mich gedanklich da auf was ein, ich fange an zu begehren und begehe Ehebruch im Herzen. Auch das ist möglich. Und auch hier wollen wir uns fragen, wenn wir verheiratet sind, wie steht es um das eigene Eheleben? Beherrsche ich bewusst meine Blicke und Sinnlichkeiten, egal ob Mann oder Frau, oder gehe ich immer wieder fremd? Und welchen Teil trage ich als Mann oder als Frau auch aktiv dazu bei, unsere Ehe zu pflegen, die Ehe in Ehren zu halten, wie wir das eben gesehen haben? Wir gehen einen Schritt weiter zum 8. Gebot. Vers 15, du sollst nicht stehlen. Und in diesem Gebot geht es darum, dass man sich etwas nimmt, was einem eigentlich nicht zusteht. Und ganz klar ist für uns, glaube ich, an dieser Stelle, dass wir wissen, also ich kann nicht mich heimlich des Eigentums eines anderen Menschen berauben. Und ich mache jetzt hier heute Morgen auch keine Umfrage, das ist die Frage, wer von euch war schon mal als Kind am Portemonnaie seiner Eltern und hat da was mitgehen lassen? Wahrscheinlich hat das der eine oder andere schon mal erlebt oder auch wer hat im Tante-Emma-Laden schon mal was mitgehen lassen? Ne? Während Tante Emma weggeguckt hat, habe ich bei Tante Emma was mitgehen lassen. So. Das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass wir wissen, dass es Stehlen. Aber dieses Gebot, das kann noch ein ganzes Stück weitergehen und es hat so einige Grauzonen, was es in sich birgt. Also ich nenne mal ein paar. Denken wir zum Beispiel daran, wenn wir in Geschäften, also sei es im Beruf oder vielleicht auch im privaten Verkauf, andere übervorteilen. Oder wenn wir bewusst etwas nicht zurückgeben, was uns jemand anders geliehen hat. Oder wenn wir Schulden nicht zurückzahlen, dann ist das eine Form des Stehlens. Oder wenn wir Rechnungen lange Zeit nicht begleichen. Vielleicht eine Mietrechnung oder was auch immer. Oder als Arbeitgeber, wenn das jemand betrifft, vielleicht auch, wenn wir Löhne oder Überstunden einfach unvergolten lassen, einfach so im Sand verlaufen lassen. Oder denken wir an kleine Unaufrichtigkeiten bei der Steuer, Steuerhinterziehung, ja, wo man so an gewissen Kniffen drehen kann, um besser dabei rauszukommen nachher. Denken wir an Schwarzarbeit oder denken wir auch an die normale Arbeitszeit im Arbeitsleben, die bezahlte Arbeitszeit, die eigentlich meinem Arbeitgeber dann zusteht und die ich aber vergammel und ungenutzt lasse. Auch das ist eine gewisse Form des Stehlens. Oder vielleicht auch Material, das ich auf der Arbeit mitnehme, ohne das abzusprechen. All das kann das sein, kann auch viel mehr beinhalten. Der Kommentar von Kyle und Delitzsch schreibt ganz grundlegend dazu, dass du sollst nicht stehlen, verbietet nicht bloß die heimliche oder offene Entwendung fremden Eigentums, sondern auch die Beschädigung, Veruntreuung und Beeinträchtigung desselben durch Fahrlässigkeit oder Gleichgültigkeit. Also auch Beschädigung, Veruntreuung und Beeinträchtigung anderer kann im erweiterten Sinne mit diesem Stehlen zu tun haben. Und auch hier sehen wir, glaube ich, das ist ein großes Anwendungsfeld für uns und sollten uns fragen, wo habe ich denn mit diesem Stehlen zu tun in meinem Leben? Nicht mit dem vielleicht Offensichtlichen, sondern mit dem Verborgenen. Wir kommen zum 9. Gebot und das heißt in Vers 16, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Und in diesem Gebot geht es um Aufrichtigkeit, geht es darum, den Ruf eines anderen nicht zu schädigen und insbesondere dann, wenn man vor einer Gerichtsinstanz gestanden hat, und eine Aussage treffen sollte, gerade da hat es ja verheerende Konsequenzen für jemanden gehabt, gegen den ausgesagt wird. Und wenn da eine Falschaussage vorliegt, wäre absolut schlimm. Bis heute ist das so, wir haben ja einige Juristen auch hier heute Morgen, ist das so, dass du vor Gericht in etwa auf folgende Worte verpflichtet wirst, sie schwören, dass sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Ja, also auch heute müssen wir diesen Eid leisten. Es gibt diese Ausnahme, wenn man jetzt nicht sagen will, ich schwöre. Und so was auch damals, dass vor Gericht unbedingt die Wahrheit gesagt werden musste. Und wir lesen in 2. Mose 23, Vers 1 und 2, du sollst kein falsches Gerücht aufnehmen, du sollst deine Hand nicht dem Schuldigen reichen, um als falscher Zeuge aufzutreten. Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so das Recht beugst. Es ist ganz spannend, wenn es um dieses Falschzeugnisreden geht, zu sehen, welche Themenfelder da so alles mit verbunden sind. Also das sehen wir so indirekt in diesen Versen, deswegen habe ich sie auch mal mit reingenommen. Ich will mal so ein paar Schlagwörter nennen, nämlich zum Beispiel das Thema Menschenfurcht oder das Thema Anpassung oder Mehrheitsmeinung oder die eigene Anerkennung oder der eigene Vorteil oder auch die Gerüchteküche. Das sind alles Sachen, die schwingen da mit und nicht selten sind das sogar Triebfedern für unser Reden und sind nicht selten Triebfeder, die uns zu faulen Kompromissen kommen lassen. Aber für uns gilt, unabhängig von irgendwelchen eidesverpflichtenden Gerichtssituationen, die wir vielleicht haben mögen, gilt für uns Christen immer, dass wir vor Gott immer verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen. Und darunter fällt dann zum Beispiel auch, dass wir Sachverhalte oder Personen auf der Arbeit möglichst objektiv darstellen. Oder dass wir nicht mit Halbwahrheiten arbeiten. Oder dass wir Dinge nicht undifferenziert und einseitig darstellen. Auch dass wir nicht Leute sind, die die Gerüchteküche selbst irgendwo mit ankurbeln. Auch nicht, dass wir Spekulationen als Wahrheit deklarieren oder dass wir Dinge mit Übertreibungen darstellen. All das würde irgendwie in diesem Bereich Falschaussage fallen. Auch nicht, dass wir dem Ruf unseres Nächsten mutwillig schaden, nicht bewusst manipulative, doppeldeutige Aussagen treffen oder am Ende aushecken, unseren Nächsten irgendwie zu täuschen. Sprüche 19, Vers 5 und 9 machen es deutlich, dass ein falscher Zeuge nicht ungestraft bleiben wird. Und auch im Neuen Testament sehen wir diese Aufforderung an uns als Christen sehr deutlich. Die Aufforderung zur Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, zum Beispiel in 1. Petrus 2, Vers 1, wo es heißt, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Noch hier können wir versuchen, uns mal zu reflektieren, zu überlegen, über diesen großen Bereich des Redens nachzudenken. Inwieweit ist mein Reden bedacht? Inwieweit ist mein Reden aufrichtig? So schnell ist das, glaube ich, gerade in dem Bereich so, dass wir sagen müssen, boah, da versage ich aber oft und ich habe einen blinden Fleck. Und wenn wir das merken, wollen wir darin umkehren, Korrektur vornehmen und dann anders weitergehen. Und wir kommen zum letzten dieser 10 Gebote, nämlich in Vers 17. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Und dieses 10. Gebot hat interessanterweise inhaltlich ganz viel mit den anderen Geboten zu tun, weil allerspätestens hier wird deutlich, dass es nicht nur um eine reine Handlung geht, sondern um dahinterstehende Gedanken. Hier geht es ja ums Begehren. Also ich will irgendwas haben, unbedingt. Irgendwas, was ein anderer hat oder was einem anderen gehört. Und dann sind ja hier einige Dinge aufgezählt. Also das kann die Frau oder der Mann meines Nächsten sein. Es können irgendwelche Besitztümer sein, das Haus, das Auto, das Boot. Es kann das Gehalt eines anderen sein, auf das ich schiele. Es kann auch sein, dass ich den Posten oder die Position von jemand anders fokussiere und die ihm strittig machen will. Kurz gesagt eigentlich, das kann alles sein, was meinem Nächsten gehört. Das sagt dieser Vers ja am Ende auch. Und auch mit dieser Thematik sind unmittelbar einige große Themenfelder verbandelt, nämlich zum Beispiel das Thema Neid. Neid auf jemand anderen im Herzen zu haben. Oder auch das Thema Unzufriedenheit mit meinem eigenen Leben und mit dem, was Gott mir gibt oder auch was Gott mir nicht gibt. Manchmal vielleicht so in diesem Sinne, mir reicht das nicht, ich will mehr, das ist mir zu wenig oder auch, das ist unfair, wenn ich auf den oder die schaue. Damit einhergeht auch dieser ganze große Bereich der Habsucht. Ja, ich will etwas haben, unbedingt. Ich brauche das, unbedingt. Und Habsucht, sagt uns Kolosser 3, Vers 5, ist Götzendienst. Und auf einmal merken wir, dass dieses Gebot ganz viel zu tun hat, also wenn es Götzendienst ist, dass es ganz viel zu tun hat mit diesem ersten Gebot, was wir letzte Woche hatten, nämlich mit diesem, du sollst keine Götter neben mir haben. Weil auf einmal dominiert dieses, ich will unbedingt haben, dominiert mein Leben mehr als Gott. Und damit raubt es ihm die Stellung, die er eigentlich kriegen soll. Und dieses Gebot hat auch was mit mangelnder Genügsamkeit zu tun. Wir sind ja heute so getrimmt, dass uns eingebläut wird, also du brauchst immer mehr und wenn du das noch hast, dann bist du glücklich. Und all das weckt Begehrlichkeit in uns. Und Begehrlichkeit bildet gewissermaßen das Wurzelwerk der Sünde. Und das macht uns das Neue Testament deutlich in Jakobus 1, Vers 14 und 15. Da sehen wir so eine richtige Abfolge. Jakobus 1, Vers 14 und 15 steht, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also hier ist eine ganze Kette, eine ganze Abfolge und hinter offensichtlicher Sünde steckt Begierde. Und all das macht uns deutlich, dass wir an unserer Begehrlichkeit ansetzen müssen, wenn wir wirklich ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott anstreben. Weil wenn meine Begehrlichkeit sich nicht verändert, wenn meine Begehrlichkeit nicht dahin geht, dass ich meine Freude, meine Zufriedenheit, meine Genügsamkeit, die enge Gemeinschaft mit Gott mehr will als alles andere, wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich auf der anderen Seite immer den weltlichen und sündigen Begierden nachgehen und sie füttern. Und dann wird das schlussendlich darin münden, dass ich mich wiederfinde in diesem Übertreten von Gottes Geboten. Das heißt, der entscheidende Punkt für ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott ist nicht, dass ich irgendwie mich zusammenreiße, gegen meine Begierden einfach nur kämpfe und auf die Zähne beiße und denke, oh, ich darf es jetzt irgendwie nicht machen, so, da kommen wir nicht weit, wenn wir nur so denken. Sondern es muss ein neues Begehren her. Ein neues Begehren nach Gott selbst und nach enger Gemeinschaft mit ihm. Und das muss zunehmend weiter wachsen. Und wenn das weiter wächst, wächst auch der Gehorsam ein Stück weit automatisch weiter. Man kann es so sagen, nur wer Gott liebt, der will seinen Willen tun. Und nur wer Gott liebt, der wird auch seinen Willen tun auf lange Sicht. Dabei sind wir bei einer entscheidenden Frage, nämlich der Frage, was begehrst du? Also was willst du unbedingt? Was ist aktuell so dominierend in deinem Leben? Was erstrebst du? Was treibt dich an? Ja, solche Fragen sind damit verbunden. Und wenn die Antwort darauf nicht Gott ist, wenn er nicht der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn er nicht das Ziel deiner Freude ist, du deine Freude nicht in ihm suchst, dann wird es irgendetwas anderes sein, was an seine Stelle tritt. Und wenn du das merkst, dann ist Zeit, an diesem Punkt eigentlich umzukehren, sich neu auszurichten, es vor Gott zu bekennen. Weil Gott will die unangefochtene Nummer eins in unserem Leben sein. Da gibt es keine Abstriche. Und das haben die ersten vier Gebote von letzter Woche so deutlich gemacht. Und wenn er das nicht ist, wenn Gott nicht die Nummer eins ist, dann wird es automatisch auch so sein, dass wir uns viel schwerer tun, diese Gebote 5 bis 10 zu halten. Wir werden mehr in Straucheln kommen. Ja? Also die ersten vier Gebote bilden im Prinzip die Grundlage dafür, dass wir die Gebote 5 bis 10 tatsächlich leben wollen und das auch gelingen kann. Anders ausgedrückt, die Vertikale, die Beziehung zu Gott, ist die Basis, ist die Grundlage für die Horizontale, für das Leben von Mensch zu Mensch. Das ist ganz entscheidend und ganz wichtig. Und so sind die beiden Ebenen miteinander verknüpft. Und diesen Gedanken, den bringt auch unser zweiter Punkt von heute Morgen zum Ausdruck. Und wie gesagt, der ist deutlich kürzer. Aber der zweite Punkt heißt, die Quintessenz, also aus diesem Ganzen jetzt, ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und es geht um Vers 18 bis 21 jetzt noch. Wir befinden uns immer noch in dieser ganzen Gebotsgebung da, am Berg Sinai oder Berg Horeb, wo diese Gesetzgebung stattgefunden hat. Und wir haben das vor 2 Wochen uns angeschaut, in 2. Mose 19, was für ein furchteinflößendes Spektakel da stattgefunden hat, wie die Heiligkeit und die Herrlichkeit und die Erhabenheit Gottes so richtig deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Ihr könnt das nochmal nachhören auf der Homepage, wenn ihr nicht da wart. Und dann heißt es, nachdem also die 10 Gebote gegeben wurden, in Vers 18, und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Und diese beschriebenen Phänomene hier, Donner, Flammen, Hörnerschall und rauchender Berg, das sind alles Dinge, die sind uns in 2. Mose 19 schon begegnet. Da stehen sie jetzt davor. Und ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, das Wort für Donner im Hebräischen hier ist das gleiche Wort wie für Stimme. So könnte man es auch übersetzen. Und das hat Gott ja bereits gesagt, 2. Mose 19, Vers 9, dass das Volk Israel hören wird, wie Gott mit Mose reden wird. Was auch immer sie genau gehört haben, sie haben es auf jeden Fall wahrgenommen, für sie war klar, dass Gott selbst redete mit Mose. Sie waren Augen- und Ohrenzeugen an dieser Stelle. Und interessant fand ich auch das Wort für Flammen hier an dieser Stelle, das könnte man auch mit Blitze oder mit Fackeln übersetzen, ist das gleiche Wort im Hebräischen wie das in 1. Mose 15, Vers 17. Und da ist die Rede davon, dass Gott mit Abraham bereits schon mal einen Bund geschlossen hat. Und da ist diese Szene, dass Abraham Tiere teilen soll und dass Gott dann im Prinzip symbolisch als Feuerflamme durch diese zerteilten Stücke durchgeht und den Bund so bestätigt von seiner Seite aus. Möglicherweise ist für die Israeliten auch in ihrem Bundesschluss jetzt hier in 2. Mose 20 eine Erinnerung an diesen Bundesschluss in 1. Mose 15 mit Abraham gegeben. Was sie dort alles aber wahrnahmen, wie sie jetzt da standen und was sich da vor ihren Augen manifestiert hat, das war eine komplette Überforderung für sie. Und das führte dann auch zu folgender Reaktion. Wir lesen es weiter. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von fern stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Kurz ausgedrückt, sie verfallen in Angst und Schrecken. Sie trauen sich nicht mehr näher heran. Sie zittern und sie bekommen es mit der Todesangst zu tun, in Anbetracht von dieser Heiligkeit Gottes. Und sie verstehen in diesem Moment etwas ganz Wesentliches und Wichtiges, das für uns bis heute immer noch gilt. Und zwar, wir können als sündige Menschen nichts mit diesem heiligen Gott zu tun haben. Wir müssen in seiner Reinheit, in seiner Heiligkeit vergehen. Wir müssen sterben. Wir haben nichts mit diesem heiligen Gott gemeinsam. Und wenn wir uns als sündige Menschen diesem heiligen Gott zu sehr nahen würden, dann gibt es für uns keinen Morgen mehr. Das halten wir nicht aus. Das verstehen sie. Und gleichzeitig wollen sie aber mit diesem Gott zu tun haben, auch wenn sie eigentlich keine Befugnis haben. Und das geht nicht so einfach, das geht nicht so unmittelbar. Und damit haben sie was weiteres, sehr Wichtiges verstanden, nämlich sie brauchen einen Mittler zwischen Gott und Menschen. Und der Mittler, den Gott damals eingesetzt hatte, war Mose. Und genau aus diesem Grund sagen sie dann auch zu Mose, rede du mit uns und Gott soll nicht mehr mit uns reden. Ja, sie haben Angst, sie wissen, sie sind da jetzt in Gefahr. Also soll Gott zu Mose reden und Mose soll ihnen alles weitergeben. Und das Volk sagt dann, sie wollen hören und wollen es tun. Wird aus der Parallelstelle im 5. Buch Mose, 5. Mose 5, Vers 27 deutlich. Das heißt, Mose sollte sich zwischen diese sündigen Menschen, zwischen dieses sündige Volk und den heiligen Gott stellen und sollte vermitteln. Und in so einer Form hat ja Gott immer wieder im Alten Testament Mittler eingesetzt. Denken wir an die Priester oder Propheten. Und es waren aber immer nur sehr begrenzte Mittler. Weil sie konnten zwar zwischen Mensch und Gott vermitteln, aber sie konnten niemals wirklich den Zugang zu Gott gewähren. Und so steht jeder Mittler im Alten Testament im Schatten des einzig wahren Mittlers, der eines Tages kommen sollte. Und von dem lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6, wo es heißt, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Jesus Christus, der einzig wahre Mittler, der diesen Zugang zu diesem heiligen Gott für uns Menschen verschaffen kann. Nur über ihn heißt es, dass er sich selbst als Lösegeld gegeben hat. Kein anderer Mittler konnte das von sich sagen jemals. Aber über Jesus heißt es, nur er bezahlte tatsächlich den vollen Preis für unsere Sünde am Kreuz, damit Gott uns unsere Sünde nicht mehr anrechnet. Und im Gegensatz zu jedem von uns, die wir allesamt sündige Menschen sind, durch die Bank weg, und ich glaube, wir sehen das gerade im Anbetracht der 10 Gebote, dass wir eigentlich in jedem dieser Gebote straucheln und versagt haben, wenn man länger darüber nachdenkt. Entgegen zu jedem Mensch von uns ist der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, einer gewesen, der das gesamte Gesetz ohne Ausnahme befolgt hat, erfüllt hat an unserer Stelle. Er sündigte nicht, aber er stirbt am Kreuz wie ein Sünder. Der Makellose stirbt für uns, für die Mangelhaften. Und damit kann er alles bezahlen, wo wir vor Gott schuldig geworden sind. Du und ich, wo wir sagen müssen, also wir haben eigentlich kein Anrecht, zu ihm zu kommen, zu diesem heiligen Gott. Und er bewirkt damit, dass jeder, der an ihn glaubt und wer diese Erlösung für sich persönlich in Anspruch nimmt, gerettet werden kann. Das heißt, nur ausschließlich durch die Erlösung, durch diesen Mittler, Jesus Christus, können wir zu diesem heiligen Gott kommen. Nicht durch das Gesetz, sondern nur durch ihn. Wir können zu ihm kommen und jetzt schon zu ihm gehören und dürfen eines Tages dann sogar in seine unmittelbare Gegenwart treten. Und die entscheidende Frage an dieser Stelle ist, für alle, die heute Morgen hier sind oder auch zuschauen, hast du diesen Mittler schon als deinen Herrn und Retter angenommen? Ja, ist diese Erlösung, von der da die Rede ist, auch deine Erlösung geworden? Hast du das ergriffen? Und wenn es nicht der Fall ist, dann will ich dazu einladen, diese Erlösung festzumachen. Ja, wirklich ins Gebet zu gehen, zu diesem Mittler zu gehen, seine Schuld zu bekennen und zu sagen, ja, ich will diese Erlösung, will diese Rettung, brauche Vergebung meiner Sünden und ich bekenne dir meine Sünden und ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Wenn das noch nicht geschehen ist, dann ist das heute Morgen so wichtig, das mitzunehmen. Weil wenn jemand Jesus Christus kennenlernt, dann verändert das alles. Weil dann hat der Christ eine neue Beziehung zum Gesetz. Nämlich nicht mehr, dass er das Gesetz halten muss, um vor Gott zu bestehen oder von Gott angenommen zu werden oder gerettet zu werden oder so. Nein, das geschieht allein durch Jesus Christus. Das ist geschehen allein durch Jesus Christus. Dementsprechend wird der Christ auch nicht mehr gerichtet durchs Gesetz, sondern es wurde schon einer für ihn gerichtet, nämlich Jesus Christus am Kreuz. Und für ihn gilt, dass er gerettet ist. Und es gilt auch, dass der Christ eine ganz neue Herzenshaltung bekommt. Ja, er will gerne nach den Ordnungen Gottes leben und Gott schenkt dazu den Heiligen Geist. Gott schafft in uns Gläubigen einen Antrieb für Gehorsam, der nicht von außerhalb kommt, nämlich durchs Gesetz, sondern von innen, durch seinen Geist. Römer 7, Vers 6 macht das gut deutlich. Ich gebe das mit in die Hauskreisleitfäden. Aber es verändert sich so viel. Ja? Auf einmal will ich nach dem Willen Gottes leben. Es ist erstrebenswert für mich. Es ist keine Knechtschaft mehr, sondern es ist eine Freude. Und genau das verändert sich also im Wesentlichen für einen Christen. Da gibt es einige Dinge, nämlich aus Angst vor Gott wird Ehrfurcht vor Gott. Aus Unsicherheit wird Staunen. Aus Distanz wird Nähe und aus Mutlosigkeit wird Dankbarkeit. Es verändert sich so vieles grundlegend und genau das sollte es auslösen bei uns, wenn wir über unseren Herrn Jesus Christus nachdenken und vor allem über dieses neue Verhältnis zu Gott, das wir durch ihn haben. Und genau das soll der Antrieb sein für uns, nach seinen Ordnungen zu leben und zu fragen. Und das wollte Gott schon immer. Er wollte nicht einfach stumpfes Befolgen von irgendwelchen Regeln, sondern er wollte, dass Menschen in Ehrfurcht vor ihm sind, dass Menschen ihn lieben und aus Liebe zu ihm gehorsam leben. Und so reagiert Mose dann auch am Ende von unserem Text in Vers 20 und sagt, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Also Mose gibt einerseits diesem verängstigten Volk eine Ermutigung, nämlich fürchtet euch nicht, im Sinne von habt keine Angst. Und auf der anderen Seite gibt er ihnen eine klare Perspektive, nämlich dass die Furcht vor Gott ihnen vor Augen sein soll. Also die angemessene Ehrfurcht und der Respekt vor diesem übermächtigen, erhabenen Gott, der muss da sein. Sie sollten ihn fürchten lernen und sollten die richtige Position einnehmen ihm gegenüber. Und genau aus diesem Grund hat Gott sie in diese Situation gestellt. Und natürlich, um ihnen dort auch dann seine Weisung, seine Gebote zu geben. Und damals wie heute ist dieses Thema, Gott zu fürchten, auch für uns von großer Bedeutung. Und die Ehrfurcht vor Gott, würde ich sagen, ist im Wesentlichen aus zwei Dingen gespeist. Nämlich erstens, das Erkennen der Erhabenheit und Heiligkeit Gottes in seiner Größe und zweitens daran anknüpfend, das Wissen darum, wie dieser heilige und erhabene Gott zu mir steht. Und wir haben heute das große Privileg, dass wir durch Christus wissen, wie dieser heilige und erhabene Gott zu uns steht. Ja, und das verschafft Ehrfurcht. Desto mehr ich von seiner Größe verstehe und zugleich trotzdem verstehe, dass er mich annimmt und dass er mich liebt, und wenn ich davon überwältigt bin, dann ist es so, dass ich mich umso mehr von Sünde eigentlich fernhalten will und umso mehr nach seinen Ordnungen und Geboten leben will. Die Quintessenz also, fürchte Gott und halte seine Gebote, und für uns Christen ganz besonders auf einer Grundlage, und die heißt Jesus Christus. Ich will abschließen heute Morgen mit drei Versen aus dem 5. Buch Mose, und zwar aus 5. Mose 10, die Verse 12 bis 14, die das Gehörte nochmal ganz gut zusammenbringen und abschließen. 5. Mose 10, Vers 12 bis 14, da heißt es, und nun Israel, wir können uns damit einreihen, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und mit dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebiete, hältst, dir zum Guten. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören der Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist.